Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer zweiten Sonderfolge von Temperatur und Taktik. Mein Name ist Andrea Narkoins. Ich bin Ärztin und Beraterin dafür, wie man in der Klimakrise eigentlich noch gesund und glücklich leben kann. Neben den regulären Folgen meines Podcasts machen wir in besonderen Krisensituationen extra Folgen. Und ja, die letzte hatten wir erst vor einem Monat mit dem gleichen Gast wie heute. Aber die Situation hat sich irgendwie so dramatisch entwickelt, dass es wieder was zu sprechen gibt. Deshalb begrüße ich nochmal ganz herzlich Marco Wünsch, Berater beim renommierten Prognos-Institut. Er berät dort zu Energiesicherheit, Wärmewende und ja, Energieversorgung ganz generell. Und wir sprechen heute, ja, wie soll man es auch sagen, über ein Thema, das wir, glaube ich, irgendwie alle auf dem Schirm haben, nämlich die USA und Israel haben den Iran angegriffen. Der Iran greift zurück an und zwar nicht, ich sag mal in Anführungszeichen, nur die USA und Israel, sondern eigentlich alle arabischen Länder, die es ringsherum so gibt. Und das hat diverse Auswirkungen auch auf Europa. Welche das sind, was das für uns bedeutet, das besprechen Marco und ich heute. Also Marco, schön, dass du da bist. Hallo.
Hallo.
So, ich fange mal kurz an. Also als wir das letzte Mal besprochen haben, das ist so einen guten Monat her, da haben wir drüber gesprochen, wie das eigentlich mit den niedrigen Gasspeichern und der zugefrorenen Ostsee ist und der Gasversorgung. Und du hast völlig korrekt prognostiziert, dass wir in diesem Winter kein Problem mehr mit der Gasversorgung kriegen werden. Ich würde sagen, es ist jetzt bald April, das stimmt. Aber du hast auch was gesagt, was mir sehr hängen geblieben ist, nämlich, ja, wenn es so Freak-Events gibt, dann kann sich das ändern. Und jetzt ist so ein Freak-Event passiert. Was ist passiert? Ich habe schon gesagt, ja, die USA und Israel haben den Iran angegriffen und die Spritpreise steigen, die ja, Öl- und Gasanlagen in arabischen Ländern sind auch angegriffen worden. Das ist so Nachrichten, in denen steht, okay, jetzt erstmal steigen die Spritpreise, alle werden nervös, aber wir werden das bald auch an den Lebensmittelpreisen sehen und so weiter. Und was uns da jetzt wirklich bevorsteht, das besprechen wir heute, aber wir fangen mal ganz am Anfang an. Was in aller Munde ist, ist ja die Straße von Hormuz. Ja, wir konnten uns nicht ganz einigen, wie man das richtig ausspricht. Was ist das denn eigentlich, Marco, und wofür brauchen wir die denn?
Also das ist eine ganz wichtige Meerenge, eine strategische Meerenge zwischen dem Persischen Golf und dem Indischen Ozean und damit sozusagen den Weltmeeren. Und etwa 20% der weltweiten Gasexporte und auch der Ölexporte laufen über die Straße, weil letztendlich große Teile der Öl- und Gasförderung vom Irak, vom Iran selber, von Saudi-Arabien, von Katar, von den Arabischen Emiraten werden normalerweise per Tanker, per Öltanker oder per LNG-Tanker, also per Flüssiggastanker, durch diese Meerenge durchgeschleust und fahren dann entweder nach Europa oder nach Asien, nach China, nach Japan, nach Korea. Also überall hin kommt man mit dem Schiff, wenn man da durch ist. Aber das ist halt eine enge. Das sind 50 Kilometer, ist die breit. Und am nördlichen Ufer sitzt halt der Iran und verhindert jetzt, dass ein Großteil der Schiffe da durchfährt.
Okay, ja, das ist wirklich eine interessante Gegend. Ich habe mir das jetzt auch auf der Karte mal angeguckt und festgestellt, ich war da schon mal. Nämlich auf der anderen Seite ist nämlich Musandam. Das ist so eine Halbinsel, die wunderschön ist und zum Oman gehört. Ich habe da das erste Mal Delfine gesehen. Und damals hieß es nur, es gäbe da so Wachposten, weil man halt so guckt, ja, welche Boote da jetzt langfahren und ob da vielleicht geschmuggelt wird und Menschen halt aus dem Iran fliehen. Jetzt ist dieser Krieg aber und man kommt dann nicht so richtig durch. Aber warum kommt man denn jetzt nicht durch? Also weil die Meerenge ist ja weiterhin da. Also haben die Schiffe jetzt zu befürchten, dass also die können irgendwie angegriffen werden. Aber wenn jetzt, ich sag mal, wenn ein Schiff liegen bleibt, dann 50 Kilometer breit ist jetzt auch nicht super schmal.
Genau, aber es ist ein Kriegsgebiet. Es gab schon Angriffe mit Drohnen, mit Raketen auf Tanker. Ich glaube, ein oder zwei Tanker sind auch, also auf jeden Fall einer ist da in Brand geschossen worden. Glücklicherweise gab es da keine Toten und Verletzten, aber in der Situation fährt da keine normale Reederei und kein normaler Seemann mehr durch, weil da geht es dann um Leib und Leben. Und von daher ist diese wichtige Handelsroute im Moment unterbrochen.
Genau, und ich habe auch gelesen, dass es im Raum steht, ob der Iran die vermint. Ne, was es ja dann auch längerfristig zu einem Problem machen würde. Und genau, und du hast jetzt schon gesagt, also 20% des Handels laufen darüber. Das ist ja, ist das viel oder wenig? Ich finde, es klingt so mittelfiel.
Ja, die Frage ist immer, hat man vorher, also was waren die Reserven vorher? Mhm. Und die waren jetzt nicht riesengroß. Mhm. Und das sehen wir jetzt an den Preisen, dass eben diese Mengen, die jetzt fehlen auf dem Weltmarkt, beim Gas und auch beim Öl, sofort zu einer Preisreaktion geführt haben. Der Rohölpreis ist von 70 Dollar pro Barrel jetzt auf 120 gestiegen. Und die Gaspreise, gerade das Flüssiggas, was halt weltweit gehandelt wird, in Europa hat sich der Preis über verdoppelt. Sind jetzt bei 60 statt bei 30 Euro pro Megawattstunde. Und das sehen wir jetzt, das sehen wir an den Tankstellen, das sehen wir auch an den Gaspreisen, an den Börsen zumindest. Und irgendwann wird sich das dann auch bei den Endkundenpreisen, die sind ja immer ein bisschen träger, auch widerspiegeln.
Alles klar. Und dann, was das genau bedeutet, wer da was noch bezahlen muss, dazu kommen wir später noch. Ich will noch einmal ganz kurz auf diese ganze Frage, also das eine ist also diese Straße von Hormuz, wo die Schiffe alle lang müssen. Dann haben wir aber noch ein weiteres Problem, nämlich, dass der Iran jetzt seinerseits halt auch Energieanlagen von anderen arabischen Ländern angreift. Ne? Also die eine, wo ich wirklich auch gedacht habe, okay, ich muss jetzt mal den Marco noch mal anrufen, ist in Katar. Also wir erinnern uns alle daran, wie Robert Habeck als Wirtschaftsminister zu Beginn des, oder ich sag mal zur Verschärfung des Angriffskrieges auf die Ukraine nach Katar gereist ist, um dort langfristige LNG-Verträge abzuschließen. Und gerade die Anlage, um die es da geht, ist ja jetzt auch angegriffen worden, richtig?
Genau, das ist das weltgrößte LNG-Terminal, was es gibt. Und das ist, ich glaube, eine Drohne ist da eingeschlagen. Und das ist jetzt nicht nur kurzfristig beschädigt, dieses Terminal, sondern man geht davon aus, dass man, um die entsprechenden Anlagenteile zu reparieren, 3 bis 5 Jahre braucht. Und das ungefähr 20% von dieser Kapazität dieses Terminals steht jetzt erstmal dem Weltmarkt für die nächsten Jahre nicht zur Verfügung.
20%, das ist ja schon eine Hausnummer. Und das ist ja nur eine Anlage. Also wir haben ja auch, ich glaube, Bahrain, da sind auch Ölanlagen angegriffen worden. Und was auch noch angegriffen wird, was ich jetzt aus so einer, ich sag mal, menschlichen und gesundheitlichen Perspektive auch ganz dramatisch finde, sind die Trinkwasseraufbereitungsanlagen. Also es gibt mehrere Länder in der Region, die deren Trinkwasserversorgung einfach von so Entsalzungsanlagen abhängt. Und wir reden heute ganz viel über Energie und Öl und Gas, aber für die Menschen vor Ort ist das natürlich total dramatisch, wenn sie einfach eine Unterbrechung in ihrer Trinkwasserversorgung haben. Na, also wie ich zumindest einmal erwähnt habe. Und das heißt, wir haben zwei Probleme. Wir haben einmal ein Lieferkettenproblem, weil wir eine Meerenge nicht mehr passieren können oder nur noch sehr, sehr eingeschränkt. Und zusätzlich haben wir eigentlich ein Problem in der Produktion, das auch irgendwie länger andauern wird. Was heißt das denn jetzt ganz konkret für Deutschland? Du hast jetzt gerade schon angesprochen, ne? Also die Benzinpreise steigen an, man sieht das an den Spritpreisen. Jetzt muss ich ehrlich sagen, ich habe kein Auto. Wenn ich es jetzt nicht in den Nachrichten lesen würde, hätte ich es ehrlich gesagt noch gar nicht so mitbekommen. Aber es ist natürlich trotzdem ein riesengroßes Problem. Aber, und du hast auch schon gesagt, der auf dem Weltmarkt die Preise steigen an. Ist der Anstieg der Benzinpreise in Deutschland, ich sage jetzt mal aus deiner Perspektive, angemessen? Oder, also es gibt ja auch die Diskussion, dass da quasi die Preise stärker ansteigen, als sie müssen, damit Mineralölkonzerne, also die wollen jetzt halt Profit daraus schlagen. Wie schätzt du die Situation ein?
Also man muss erstmal ganz nüchtern betrachten, dass sozusagen die Produktionskosten für Diesel und Benzin gestiegen sind, weil einfach Rohöl ist einfach das Ausgangsprodukt. Und das wird dann in den Raffinerien weiter verarbeitet zu Diesel, Benzin, zu Kerosin, zu chemischen Grundstoffen. Und das ist erstmal teurer geworden. Was halt schon auffällig ist, dass die Preisanstiege an den Tankstellen in unseren Nachbarländern, in Polen, Tschechien, zum Teil in Österreich, niedriger waren. Und daher hat die Bundesregierung jetzt auch beschlossen, das Kartellamt zu stärken, dass die da nochmal genauer drauf gucken können, um zu gucken, ob der Wettbewerb an der Stelle funktioniert.
Genau, es gibt ja schon Länder, also in der, also 22, dann nach dem Angriff auf die Ukraine, haben ja zum Beispiel Länder wie Spanien schon so eine Übergewinnsteuer gehabt, ne? Und wir haben das irgendwie nicht gemacht. Also das wäre ja eigentlich schon eine Option, oder? Wenn das Kartellamt jetzt sagt, es gibt Unternehmen, die sich da jetzt unberechtigt bereichern, dann würde man so eine Steuer einführen oder kann dann das Kartellamt was anderes machen?
Also dann könnte das Kartellamt direkt einschreiten, wenn man feststellt, dass der Markt an der Stelle nicht funktioniert. Wobei das ja noch unklar ist, ob das wirklich so ist. Das müsste genau geprüft werden. Und das andere Thema, eine Übergewinnsteuer, da muss man abwägen zwischen, schöpft man kurzfristig was ab? Also identifiziert man, dass eine bestimmte Branche in einer bestimmten Situation sehr viel Gewinn macht? Nimmt da kurzfristig was raus? Ist durchaus populär, sowas zu machen in der Bevölkerung, kann ich mir vorstellen, dass es ist. Man muss dann abwägen, ob man langfristig und mittelfristig damit Schaden macht. Deutschland lebt von Investitionen, von Innovationen. Und wenn Leute im Hinterkopf haben, sie wetten auf eine Krise, und jetzt nicht im negativen Sinne wetten zu verstehen, sondern sie spüren, dass es irgendwo eng werden könnte. Das könnte kann um medizinische Produkte gehen, das kann um irgendwas anderes gehen, um, sagen wir mal, Halbleiterchips, also irgendwas. Wir merken ja, Lieferketten sind immer anfälliger. Und wenn man den Akteuren sagt, naja, wenn dann die Krise kommt und die Preise steigen, nehmen wir dir wieder einen Großteil von deinem zusätzlichen Gewinn weg, dann könnte das halt dazu führen, dass es weniger aus der Wirtschaft heraus solche Resilienzmaßnahmen gibt.
Ja, das ist ja mal ein guter Punkt. Und wir haben jetzt schon von Preisanstiegen gesprochen. Öl haben wir schon gesagt, Strom, Gas. Das sind ja also eigentlich so die drei wesentlichen Sachen, wo jetzt die Preise angestiegen sind oder noch ansteigen werden. Von was für Anstiegen reden wir da so? Also du hast schon gesagt, auf dem Weltmarkt, aber in Deutschland, also warum frage ich das, worauf will ich hinaus? Wir lesen ja auch in den Nachrichten, werde heute sehr viele Nachrichten sagen, was ich irgendwo gelesen habe, dass zum Beispiel in Spanien die Preise deutlich weniger ansteigen als bei uns.
Genau, da müssen wir zwei Ebenen unterscheiden. Das eine ist immer, über welchen Energieträger sprechen wir und über welche Ebene sprechen wir. Was wir sehen, dass die Börsenpreise immer sehr schnell reagieren. Also Trump twittert irgendwas oder irgendein Weltereignis passiert und die Ölmärkte und die Gasmärkte reagieren quasi in Echtzeit. Zum Teil gab es in einem Tag irgendwie 30% ist der Gaspreis gestiegen, dann ist er wieder 20% gefallen, weil irgendjemand irgendwas gesagt hat. Aber da hat man eine sehr direkte Reaktion. Und bei der Industrie und bei Kraftwerken kommen diese Preissignale auch quasi in Echtzeit an, weil die täglich oder auch innerhalb eines Tages quasi ihre Rechnung machen. Bei Industriekunden, die kleiner sind, oder bei uns Haushalten, wir haben ja Tarife, die vielleicht 12 Monate, 24 Monate eine Bindung haben, da dauert es dann deutlich länger, bis solche Preise durchschlagen. Tankstelle ist was anderes. Tankstelle ist, wissen wir alle, die ändern ihre Preise bis jetzt oft am Tag, zum Teil 20, 30 Mal. Das wird ja jetzt zumindest die eine Richtung, die Erhöhung wird jetzt eingeschränkt auf einmal pro Tag. Aber da schlägt der Preis quasi sofort durch.
Ja, verstehe. Aber das heißt ja eben auch, ne, auch so Unternehmen, die einfach Stromverträge haben oder Gaslieferverträge haben, die können jetzt quasi absehen, wie sich Preise entwickeln. Aber aktuell geht's noch.
Genau, für aktuell die ist für die.
Okay. Ja. Dann zum Öl noch ein ganz anderes Thema. Das haben wir auch beim letzten Mal so ein bisschen andiskutiert, nämlich ob Deutschland eine nationale Gasreserve bräuchte, was Deutschland ja durchaus hat. Auch das haben wir letztes Mal gesagt, ist eine nationale Ölreserve. Die ist ja jetzt zum Teil freigegeben worden. Und was bedeutet das denn, dass diese Ölreserve freigegeben wurde? Und füllt die jetzt jemand wieder auf? Ist das eine deutsche Reserve? Ist das eine europäische Reserve? Was denn da passiert?
Also nach der Ölkrise in den 70er Jahren haben sehr viele Länder der Welt angefangen, nationale Reserven anzulegen von Öl. Deutschland haben wir eine Ölreserve, das betrifft einmal Rohöl, aber zum Teil auch weiterverarbeitete Produkte wie eben Diesel, Benzin, Kerosin. Die Sachen liegen dann in Tanklagern verteilt in Deutschland, um eine Krise abdecken zu können. Und ungefähr 90 Tage kann man mit der Reserve den Bedarf abdecken. Und jetzt wurde in einer weltweit koordinierten Aktion, wurden die Reserven zum Teil freigegeben, um die Preise zu stabilisieren, um die Ölpreise zu senken.
Hat das geklappt?
Ja, wir kennen jetzt nicht den Fall, wenn das nicht passiert wäre. Stimmt. Aber ja, wenn man Mengen auf den Markt gibt, dann sinken die Preise, aber sind jetzt auch nicht nachhaltig gesunken. Deutschland hat ungefähr 10% der nationalen Reserve jetzt freigegeben. Und die werden irgendwann auch wieder aufgefüllt werden.
Alles klar. Und du hast gesagt, das wurde quasi, diese Reserven wurden gestartet nach der Ölkrise in den 70ern. Gab es das denn seitdem schon mal, dass da von diesen Reserven was freigegeben werden musste?
Genau, das ist jetzt nicht der erste Fall, wo das passiert. Das ist aber erst der fünfte Fall. Also das hat man bisher in vier Situationen gemacht. Das war einmal 1991 beim Golfkrieg, dann 2005, als dieser große Hurricane Katrina Großteil der US-Ölförderung im Golf von Mexiko stillgelegt hat eine Weile. Dann im Libyen-Krieg 2011 und dann 2022, als Russland die Ukraine überfallen hat.
Und jetzt wieder durch einen Krieg. Das ist ja schon spannend, ne? Also fünfmal, wenn ich jetzt richtig gezählt habe. Vier Kriege, eine Naturkatastrophe. Und auch wenn ich richtig mitbekommen habe, die meisten Sachen davon waren in den letzten 20 Jahren. Ne? Also das heißt, es sind meistens Kriege gewesen, mal einmal eine Naturkatastrophe. Und es wird irgendwie häufiger, dass das vorkommt. Das ist ja schon interessant mit Blick auf die Zukunft, finde ich. Also gerade wenn wir irgendwie uns anschauen, dass natürlich auch Hurricanes und die Stärke von Hurricanes ja weiter zunehmen wird, haben wir letztes Jahr erst gesehen mit dem, ich glaube, Melissa hieß der Hurricane, der auf Jamaika getroffen ist. Irgendwie der stärkste jemals auf Land treffende Hurricane. Und jetzt haben wir also diese Ölreserven freigegeben, die Preise steigen und alle blicken irgendwie nervös darauf, weil aktuell sieht es eher so aus, als ob dieser Krieg weiter eskalieren würde, als dass er sich beruhigt. Was machen wir denn jetzt? Also wir als Gesellschaft, da sind ja, also wie gesagt, wenn man Nachrichten liest, alle möglichen Sachen stehen da. Gibt es da irgendwelche offiziellen Empfehlungen, auf die wir uns jetzt wirklich berufen können?
Ja, ganz spannend finde ich, die Internationale Energieagentur hat jetzt vor einer Woche schon so 10 Punkte rausgebracht, nicht speziell an Deutschland gerichtet, sondern eigentlich an die ganze Welt, wo sie sagen, ja, wir haben eine Energiekrise, wir haben eine Knappheit bei Öl und Gas und sie sagen, zum Teil auch wirklich an ja, Privatleute gerichtet, wo sie sagen, macht mehr Homeoffice, also fahrt weniger Auto, fahrt mehr mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Dann an die Staaten gerichtet, Tempolimit wäre eine Möglichkeit oder eine Reduktion von Tempolimits, so ist es ja formuliert, könnte dazu führen, den Verbrauch zu senken. Und auch bei Flügen sagen sie, ja, vermeidet sie, wenn möglich, wenn es Alternativen gibt, fliegt nicht, um eben Öl zu sparen. Und dann gab es noch ein paar Maßnahmen, die betreffen in Deutschland nicht, dass man weniger mit Gas kocht, sondern mit Strom. Da sind wir ja zum Glück schon relativ weit und das spielt bei uns auch nicht das
auch die große Rolle. Sind auch Fahrverbote und autofreie Sonntage und sowas?
Ja, erstaunlicherweise war das in der Liste drin, dass die Staaten drüber nachdenken sollten, zum Beispiel so alternierende Fahrverbote zu haben, wo man sagt, an dem einen Tag dürfen nur die Autos, die Hälfte der Autos fahren und an dem anderen Tag die anderen.
Ich finde, das sind wirklich Empfehlungen. Also da wird es einen Teil der Bevölkerung geben, der sich freut über solche Empfehlungen, dann wird es einen anderen geben, der sofort nicht begeistert ist. Und du hast jetzt gesagt, das sind Empfehlungen von der Internationalen Energieagentur. Das klingt jetzt für mich so, ohne dass ich ehrlich gesagt genau weiß, wer das ist, nicht nach jemandem, der so verdächtig ist, ich sag mal, zu progressiv zu sein. Kannst du mir einmal sagen, wer ist das denn, die Internationale Energieagentur? Also von wem kommt da jetzt diese Empfehlung?
Also diese Internationale Energieagentur wurde nach den Ölkrisen in den 70ern gegründet, im Wesentlichen von Industrieländern, Sitz ist in Paris. Und ihre Hauptaufgabe ist, die sozusagen ja, einen Rahmen zu schaffen, Empfehlungen zu schaffen, wie man mit Energie umgeht, Öl- und Gasversorgung sozusagen für die Industrieländer zu sichern. Und ich würde sagen, die sind jetzt neutral im Sinne von natürlich haben sie die fossile Industrie im Blick, aber auch das Thema Klimawandel ist denen jetzt nicht fremd. Aber sie sehen einfach, dass es jetzt eine Krisensituation gibt und dass man da im Wesentlichen auch nachfrageseitig drauf reagieren muss.
Ja, alles klar. Spannend. Den Link dazu, wo man nachlesen kann, was die so empfohlen haben, den machen wir sicher in die Shownotes. Dann lass uns nochmal zurück auf Deutschland jetzt explizit kommen. Also was wir da jetzt für Auswirkungen sehen. Kurzfristig haben wir schon gesagt, aktuell, wir sehen es an den Tankstellen. Aber wir erwarten auch eine Inflation. Ne? Also das wird sich natürlich auch auf die aufs produzierende Gewerbe niederschlagen, steigende Lebensmittelpreise. Ich komme ja aus dem Gesundheitssektor. Ich denke da ganz doll auch an Lieferengpässe. Also im Gesundheitssektor. Ich war gestern in einem Krankenhaus, wo jetzt schon so Infusionsbeutel mit türkischer Aufschrift hing. Das kenne ich noch aus der Pandemie. Weil so Lieferketten ist ja auch noch ein Thema, ganz unabhängig von Lebensmittelpreisen und Inflation. Aber habe ich das so, ist richtig, ne? Lebensmittelpreise, Inflation, das ist halt was, darauf müssen wir uns jetzt einstellen.
Genau, Energie ist einfach der Antrieb für ganz viele Sachen, für eigentlich fast alles, was wir machen. Brauchen wir Energie, ob es jetzt Gas ist, Öl oder Strom. Und das wird mit der Zeit dann eben sich niederschlagen. Also der Traktor, der jetzt demnächst die Saat ausbringt, der braucht, der läuft mit Diesel, der Mähdrescher dann auch. Das Brot, was dann gemahlen oder gebacken wird, die Mühle braucht Strom. Und dann später der Backofen, der läuft dann mit Gas. Und da hat man halt in allen Schritten, bis man sozusagen bis zum Lebensmittel kommt oder zum fertigen Produkt, einen Energieeinsatz. Und wenn das teurer wird, wird sich das dann eben auch auf das Endprodukt durchschlagen.
Und Lieferengpässe, was denkst du da? Lieferketten, wie gesagt, Gesundheitssektor sehe ich sofort. Wir hatten so viel gelernt aus der Pandemie, dachten wir. Aber man kann gar keinem Krankenhaus so richtig einen Vorwurf machen. Aus ökonomischen Zwängen in den letzten Jahren hat man sich am Ende doch wieder auf die billigsten Produkte meistens zurückgezogen. Und jetzt sieht man in den Krankenhäusern schon, dass jetzt alle wieder nervös werden. Das finde ich insofern interessant, dass ja die Schiffe, die Produkte von China nach Europa bringen, gar nicht durch diese Straße von Hormuz durch müssen. Warum hat das denn trotzdem einen Einfluss?
Ja, die Transportkosten steigen. Also das ist der Punkt, der Marinediesel oder das Schweröl, mit dem die Schiffe fahren, ist ja auch deutlich teurer geworden, weil einfach das Öl teurer geworden ist. Die Flugzeuge müssen auch einen Umweg fliegen. Das ist vielleicht noch, muss man auch noch im Kopf haben. Der Luftraum über Russland und Ukraine ist ja geschlossen für westliche Airlines oder für die über die Ukraine auch für alle. Und über Iran kann man jetzt auch nicht mehr fliegen. Und damit
Das ist
ist
eng.
halt. Gibt es da jetzt so einen Engpass, um nach von Europa nach Ostasien zu kommen?
Ja, spannend. Ja, okay. Und damit wird es dann also auch teurer, beziehungsweise kann dann einfach auch länger dauern. Dann schauen wir weiter. Mittelfristige Maßnahmen. Das, worüber wir die letzte Folge ausführlich gemacht haben, Gasspeicher und Winter. Wie ist denn jetzt deine Prognose? Wir haben vorhin nachgeschaut. Also heute liegen die Gasspeicher ungefähr genauso hoch wie das letzte Mal, als wir gesprochen haben, bei so um die 22%. Also das heißt, sie haben sich minimal aufgefüllt. Wir haben ja letztes Mal wirklich ausführlich darüber gesprochen, dass der Markt das dann jetzt schon regeln wird im Sommer, wenn die Preise dann niedriger sind vom Gas, dass dann die Gasspeicher sich, ich sag mal in Anführungszeichen, automatisch füllen. So, jetzt sind aber die Gaspreise deutlich angestiegen in der Phase, in der wir jetzt eigentlich wollen, dass sich die Gasspeicher füllen. Was bedeutet das denn jetzt für uns?
Das ist durchaus eine bedenkliche Situation, weil normalerweise funktioniert das so, dass wir über das Sommerhalbjahr niedrige Gaspreise haben, im Winter teure Gaspreise haben und über diesen Preisunterschied es sich eben lohnt, die Gasspeicher im Sommer voll zu machen. Und jetzt ist die Krise sozusagen im falschen Moment passiert. Also Krisen kommen
Ja,
nie in
sind
einem
nie in einem günstigen
guten
Moment, aber
Moment,
ja.
aber aus Gasspeicherbefüllungslogik ist das jetzt sozusagen der Worst Case. Wir haben sehr teures Gas jetzt und je nachdem, wie lange das noch andauert, auch über das gesamte Sommerhalbjahr. Und als Marktakteur ist jetzt die Frage, geht die Krise so lange, dass die Gaspreise im Winter eben höher sind als jetzt? Dann ist es richtig, jetzt Gas einzuspeichern. Aber es gibt in dem Sinne, dass aus Speicherlogik das Bedrohungsszenario, dass es im Herbst oder Anfang des Winters wieder eine Entspannung gibt auf der Welt, es Frieden gibt, die Gaspreise sinken. Und dann wäre es eben falsch gewesen, jetzt Gas einzuspeichern. Und das ist eine schwierige Situation, weil wenn sich jetzt viele Akteure zurückhalten, dann gehen wir mit viel zu niedrigen Gasspeicherständen in den nächsten Winter.
Was halt insofern schon spannend ist, weil wir jetzt schon sehr niedrige Gasspeicherstände gerade haben, ne?
Genau.
Also wir sind ja schon unter allem, was wir eigentlich haben sollten. Und ich finde das wirklich, also für mich ist es einfach total absurd, weil du hast ja gerade schon gesagt, da sind Anlagen in Katar, die sind jetzt also mindestens 3 Jahre in ihrer Produktionsfähigkeit eingeschränkt. Das heißt, man kann ja schon auch vorhersehen, dass selbst wenn für den sehr unwahrscheinlichen Fall, dass in der Region plötzlich Frieden herrscht, ja, also wie auch immer das passieren sollte, dass wir ja trotzdem nicht in eine Situation zurückkommen, in der wir waren, ne? Also das heißt, eigentlich müsste man sich ja dann schon überlegen, haben wir letztes Mal schon darüber diskutiert, braucht es eine Gasreserve? Über Ölreserven haben wir gerade schon gesprochen. Tja, der nächste Winter wird dann schon interessant. Also das ist was, wenn ich das richtig verstehe, das ist so eine der Sachen, wo wir wirklich die nächsten Monate auch drauf gucken sollten.
Genau, das ist also wesentlich eine Aufgabe der Bundesregierung natürlich und der Akteure, der Marktakteure, dass man da zusammen eine Lösung findet, dass man nicht zu viel Geld jetzt im Sommer ausgibt, aber andersrum natürlich auch trotzdem mit einem vernünftigen Speicherstand in den Winter geht. Man weiß nie, was noch passiert. Und wenn wir dann Anfang der Heizperiode nur, sagen wir mal, halbvolle Speicher haben, dann sind wir sehr anfällig.
Ja, okay, das sind ja tolle Aussichten. Dann schauen wir mal noch auf die noch längeren Aussichten über den Winter hinaus. Eine Sache, die wir in Deutschland immer total gerne diskutieren, das ist ja Atomkraft. Und in Bayern möchte man ja jetzt doch wieder in die Atomkraft einsteigen und nutzt das jetzt ja so ein bisschen als Argument. Wie schätzt du das ein? Ist das was? Ist das sinnvoll?
Also Atomenergie an sich produziert ja Strom ohne Gas und Öl, hat da sozusagen einen Vorteil. Und ich würde auch sagen, die Kernkraftwerke, die es in unseren Nachbarländern gibt, dass die laufen, das hilft gerade in der Krise. Kernkraftwerke in Frankreich laufen gerade relativ stabil, das ist gut. Aber zum Thema Wiedereinstieg. Wir bei Prognos, wir sind auch ein Schweizer Unternehmen und die Schweiz ist nicht aus der Kernenergie ausgestiegen. Wir diskutieren auch gerade mit den Leuten da, auch ob man wieder einsteigen oder sogar neue Kraftwerke bauen kann. Und da ist die Einschätzung, ja, kann man sich vorstellen, aber das ist nichts, was kurz- oder mittelfristig hilft, sondern Schweiz ist ja auch vergleichbar mit uns. Es gibt dann Beteiligungsverfahren und man überlegt, wo und wer und wann. Da ist die früheste Prognose, dass man 2050 ein neues Kernkraftwerk in Betrieb nehmen könnte, wenn man sich relativ bald dafür entscheidet, den Weg zu gehen. Also ja, ganz, ganz langfristig, abgesehen von der Kostenfrage, könnte das helfen, aber jetzt Nicht in den nächsten 20 Jahren.
Okay, also kurzfristig hilft uns das nicht. Und die Kostenfrage will ich jetzt schon noch mal ganz kurz ansprechen, auch wenn wir jetzt hier nicht ausgiebig über Atomkraft diskutieren und über den Müll, den es übrigens auch noch gibt und um den man sich kümmern müsste. Aber die Kostenfrage, also Atomenergie wird den Strompreis ja nicht günstiger machen, richtig?
Also nach dem, was wir heute sehen, was Kernkraftwerke kosten, würde der Neubau von Kernkraftwerken die Preise nicht senken.
Und im Gegensatz dazu wird ja immer gesagt, dass erneuerbare Energien sehr wohl den Strompreis senken. Und ich gucke jetzt auch nochmal auf Spanien, was ich aktuell überall sehe. Spanien hätte den erneuerbare Energienausbau deutlich weiter vorangetrieben als andere europäische Länder. Und das sieht man jetzt auch daran, dass der Strompreis bei denen nicht so stark ansteigt wie bei uns beispielsweise. Hältst du das für realistisch, diese Einschätzung? Und glaubst du, dass aus dieser Situation langfristig nochmal so ein extra Drive in die Energiewende kommen wird oder eher nicht?
Also wenn wir jetzt die nächsten Jahre weiterhin so hohe Gas- und Ölpreise sehen werden, dann sollte man den Ausbau der erneuerbaren Energien nochmal beschleunigen, weil das ist einfach sowohl aus Kostensicht als auch aus Versorgungssicht mit fast die einzige Option, die wir haben. Also wir können Energie sparen, das ist aber durchaus begrenzt. Und auf der anderen Seite müssen wir dann mehr Energie selber erzeugen, weil dann sparen wir Gas ein für die Gaskraftwerke, können gleichzeitig mehr Strom bereitstellen für Wärmepumpen, für Elektrifizierung in der Industrie, für Elektroautos und kommen damit nicht ganz schnell, aber zumindest mittelfristig können wir damit die Abhängigkeit von fossilen Importen deutlich reduzieren.
Aus Klimaschutzperspektive ist das natürlich auch der Way to go. Das heißt, wir sehen irgendwie, ich finde, es hat irgendwie so viele Ebenen, dieses Thema. Und jetzt gehen wir nochmal einen ganz, ganz großen Schritt zurück, nämlich, was bedeutet das denn jetzt alles geopolitisch? Weil das ist jetzt da im Iran und wir sind hier in Europa. Und eine Sache, die mich echt irgendwie einerseits nicht überrascht, aber dann doch schon geschockt hat, ist, dass ja Donald Trump jetzt einen Teil der Sanktionen gegen Russland aufgehoben hat und jetzt also Russland als Folge aus dem Krieg im Iran wieder mehr Öl exportieren kann und damit auch mehr Geld für seinen Krieg gegen die Ukraine zur Verfügung hat. Kannst du das mal geopolitisch einordnen, wie du das jetzt einschätzt? Ne? Also wer sind so die Ölversorger und wie machen wir das? Was wird das jetzt längerfristig auch bedeuten, so weltpolitisch gesehen?
Also wenn man mal auf den Globus schaut und schaut, in welchen Regionen es viele Öl- und Gasvorkommen gibt und wo werden die erschlossen, wer exportiert, dann gibt es weiterhin drei Weltregionen, die viel exportieren. Das ist einmal USA, Russland und dann der Nahe Osten, wo wir jetzt eben diesen Krieg haben. Und alle anderen Regionen auf der Welt sind eigentlich mehr oder weniger von Importen abhängig, weil sie wenig eigene Rohstoffe haben. In Europa zum Beispiel haben wir zwar in Norwegen noch signifikante Öl- und Gasförderung, aber in allen anderen Ecken ist es halt sehr wenig geworden. Das Nordseegas ist fast alle. Das heißt, wir sind sehr stark abhängig, das zu importieren. China aber auch, Indien auch, Japan auch, Südkorea auch. Das heißt, es gibt sehr viele Regionen, also außerhalb dieser drei Regionen, die exportieren, sind eigentlich alle anderen abhängig. Dann ist jetzt auch für die Frage, ob man in den Regionen jetzt durch diese Krisen, die man jetzt öfter gesehen hat, nochmal schneller in die Unabhängigkeit reingeht. Das heißt, stärker auf erneuerbare Energien setzt, stärker auf Elektrifizierung setzt. China macht das jetzt vor. Die haben einen klaren Plan, eine klare Strategie, wie sie eben unabhängiger werden und gleichzeitig die Technologien dann auch für den Weltmarkt entwickeln.
Ja, und du hast jetzt ja schon gesagt, ne? Also eigentlich haben wir irgendwie Europa und Asien, die da jetzt so dazwischen hängen. Und das ist ja schon spannend, ne? Wenn wir als Europa darauf gucken, wir haben die USA, wir haben Russland und wir haben den Nahen Osten. Der Nahe Osten fällt jetzt irgendwie gerade weg. Russland wollen wir eigentlich nicht. Das heißt, diese Situation macht uns eigentlich noch viel abhängiger von den USA, als wir es bisher waren. Würdest du da so mitgehen oder hältst du das für eine übertriebene Einschätzung?
Naja, 2022, wir hatten halt, Europa hatte sehr viele, sehr große Energiemengen aus Russland importiert, Gas und auch Öl. Und durch den Krieg ist das dann weggefallen oder wir haben uns zum Teil auch bewusst entschieden, eben diese Mengen nicht mehr zu nutzen, um die russische Kriegskasse nicht eben noch weiter zu füllen. Und dann war die Logik diversifizieren und das hieß mehr Gas im Wesentlichen aus den USA zu importieren oder auch aus Katar, aus dem Nahen Osten. Und wenn jetzt ein Teil dieser Diversifizierungsmöglichkeit, die wir aufgemacht haben, wieder wegfällt, dann heißt das, wir sind wieder sehr, sehr abhängig und müssen, glaube ich, mittelfristig dann über einen anderen Weg gehen. Also wie gesagt, elektrifizieren, erneuerbare Energien stärker ausbauen, weil wir können nicht mehr so weit diversifizieren. Also, wenn wir nicht zu Russland zurück wollen, es gibt jetzt nicht noch ein anderes Land, was große Exportkapazitäten hat, mit dem wir noch nicht handeln.
Das heißt, wir müssen einfach vor allem unabhängig werden, ne? So irgendwie. Okay. Ja, das sind ja so mittelfristig, also nee, so mittelprächtige Aussichten, ehrlich gesagt. Lass uns jetzt wirklich nochmal von diesem großen, ehrlich gesagt, ein bisschen gruseligen weltpolitischen Bild zurückkommen auf uns alle einzeln. Was heißt das denn jetzt für dich, für mich, für unsere Nachbarn? Was sollte man denn jetzt machen? Ja, wir wissen das jetzt alles. Was würdest du empfehlen, was jeder jetzt gerade tun kann? Wir haben schon gehört, nicht in Urlaub fliegen und häufiger die Öffis nehmen. Das empfiehlt die Internationale Energieagentur. Aber jetzt so wirklich auf uns geguckt, gibt es Sachen, die du noch empfehlen würdest, was jeder Einzelne machen kann jetzt?
Na, eine relativ einfache Sache ist, die habe ich jetzt auch letzte Woche gemacht. Man kann noch mal gucken, seinen Stromtarif oder seinen Gastarif auch zu wechseln, weil die sind gerade noch relativ billig. Das dauert immer eine ganze Weile, bis sich diese hohen Weltmarktpreise in den neuen Tarifen widerspiegeln. Und in der Regel spart man sowieso relativ viel, wenn man von seinem Bestandstarif zu einem Neutarif wechselt. Und das ist was man auch wirklich in. Es dauert wirklich nur 5 Minuten. Also das Werbeversprechen der großen Wechselbörsen, dass das stimmt. Also man kann sich da in 5 Minuten einen neuen Tarif zusammenklicken, spart in der Regel ein paar Euro ein und hat dann auch für 12 oder 24 Monate eine Preisgarantie.
Das ist ja mal ein guter Tipp. Macht das alle. Sichert euch zumindest für ein paar Monate ab. Und wer weiß, vielleicht ist in einem Jahr schon alles besser. Und damit kommen wir auch zur letzten Frage, nämlich mit all diesen Aussichten. Und wenn ich jetzt also meinen Stromtarif nochmal schnell wechsle, was ist denn deine Prognose für die nächsten Monate? Wie geht es denn jetzt weiter mit dieser Situation?
Also Weltpolitik kann ich natürlich nicht einschätzen. Man kann nur immer in die Vergangenheit zurückgucken und sehen, dass es zumindest in den letzten Jahren holpriger geworden ist, dass sich die Anzahl und die Häufigkeit der Krisen gesteigert hat. Und häufig ging es halt auch um Energie. Und ich glaube, sowohl eine Gesellschaft als auch jeder Einzelne kann gucken, wo er seine Abhängigkeit von Gas, von Öl, meinetwegen auch von Strom reduziert, indem er nochmal guckt, hat er noch alte Glühlampen irgendwo drin, Heizung neu einstellen oder wenn man ein Haus hat. Klar, Sanierung ist ein längerfristiges Thema, aber sollte man angehen. Eigene PV auf dem Dach schadet jetzt auch nicht.
Und die Wahrheit ist halt, wir sehen jetzt gerade irgendwie eher Bewegungen, die eher auf eine Eskalation hindeuten. Ne? Es wäre irgendwie schön, das ist jetzt unser frommer Wunsch, glaube ich, hier für das Ende dieses Podcasts heute. Am besten wäre einfach, wenn möglichst bald Frieden herrscht und da die Region irgendwie sich stabilisieren kann. Aber ehrlich gesagt, ich bin gerade nicht so optimistisch, was das angeht. Und deshalb, ja, danke ich dir auf jeden Fall, Marco, für diese Einblicke und den, ehrlich gesagt, wirklich viele gute Tipps, was man tun kann. Wechselt alle eure Stromtarife und Gastarife, das ist wirklich super. Ich hoffe, ehrlich gesagt, dass wir uns nicht so schnell wiedersehen. Weil das ging jetzt doch für mich schneller, als ich dachte. Also vielen, vielen Dank, dass du da warst.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Ja, wenn euch diese Folge gefallen hat und ihr die letzte noch mit Marco noch nicht gehört habt für das Gesamt-Gas- und Energieversorgungspaket in Deutschland, dann hört euch die erste Sonderfolge von Temperatur und Taktik gerne an. Ansonsten ist auch gerade die Folge mit Sandra Broschert, der Leiterin Nachhaltigkeit beim SV Werder Bremen, erschienen, wo sie darüber spricht mit mir, wie sich eigentlich der Sport auf zunehmende Extremwetterereignisse anpassen kann. Und in der nächsten Folge wird es darum gehen, mit einer ganz tollen Gästin, der Freya Torge, wie man eigentlich seine eigenen Wohnräume hitzeresilient gestalten kann. Also der Sommer kommt, hört euch das auch gerne an. Dann danke ich euch allen für eure Aufmerksamkeit. In den Shownotes findet ihr alles, was wir hier gerade besprochen haben, mit Quellen hinterlegt für die Diskussion in der Familie und auf der Straße. Das Thema wird uns wahrscheinlich noch ein bisschen begleiten. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Dankeschön nochmal, Marco, dass du da warst und bis bald.